David S. Landes, Wohlstand und Armut der Nationen. Warum die einen reich und die anderen arm sind. Warum sind manche Nationen wirtschaftlich erfolgreich, während andere Länder in ihrer Armut gefangen bleiben? Schnell kommt man bei einer solchen Frage vom Hundertsten ins Tausendste. Von der Politik, dem Klima, der Kultur bis zur Arbeitsmoral und historischen Gegebenheiten scheint alles eine Rolle zu spielen. Um eine Antwort darauf zu finden, spannt David Landes in seinem Buch Wohlstand und Armut der Nationen den Bogen vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Die Blinks dazu beleuchten die Entwicklungen und Rahmenbedingungen für das Wirtschaften verschiedener Länder. Blink Nummer 1. Klima und geografische Bedingungen bestimmten lange, wie die Menschen sich in den Gebieten entwickelten. Auf einer Weltkarte, die das Einkommen pro Kopf zeigt, liegen die reichsten Länder in der gemäßigten Zone, insbesondere in der nördlichen Hälfte. Die armen Länder hingegen befinden sich in den Subtropen. Obwohl Geografie diesbezüglich in Verruf geraten ist und nicht die einzige Erklärung darstellt, spielt sie doch eine große Rolle. Einen großen Einfluss haben hier zum einen die einfachen, unmittelbaren Auswirkungen von Hitze. Deren Beschwerlichkeit übertrifft jene der Kälte. Denn gegen letztere kann man sich warm anziehen, Feuer machen und ein Haus bauen. Gegen ein von Hitze geprägtes Klima kommt man nur schwerlich an. Der Mensch hat wenige Strategien im Umgang mit ihr. Schwitzen ist die einzige, doch das funktioniert in feuchten, schwülen Gebieten nicht sehr effizient. Die Verdunstung passiert nämlich nicht schnell genug. Was macht der Mensch, um keine Energie zu verschwenden? Sich ruhig verhalten und nicht arbeiten. Daher gibt es auch die Siesta, um der Mittagshitze zu entgehen. Klimaanlagen sind zwar eine Lösung, allerdings kamen diese erst nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Außerdem sind sie für die ohnehin armen Länder eine zu teure Technik, die überdies zu viel Energie frisst. Zum anderen bringt heiße, feuchte Luft einen weiteren Nachteil mit sich. Hitze begünstigt Insekten und Parasiten, die Krankheiten übertragen. So breiten sie sich in den entsprechenden Gebieten ungehindert aus. In Regionen mit frostigen Wintern sterben diese tierischen Krankheitsüberträger und das hält Seuchen gering. Das Klima ist also bestimmend, wenn es um den Wohlstand einer Nation geht. Entscheidend für den Ursprung der industriellen Revolution in Europa war aber ein anderer Faktor. Blink Nummer 2. Das Recht auf Eigentum ermöglichte wirtschaftlichen Fortschritt in Europa. Wieso liegt die Heimat des Kapitalismus und der industriellen Revolution ausgerechnet in Europa? Und warum zählt diese Region heute zu den reichsten der Welt? Das war keineswegs ein glücklicher Zufall, im Gegenteil. Die Weichen dafür wurden schon vor über 1000 Jahren gestellt. Eine wichtige Rolle spielten die Eigentumsrechte. Diese waren in Europa nämlich so stark wie nirgends sonst auf der Welt. So nahm sich ein Herrscher in den despotischen Reichen Asiens und im alten Griechenland einfach alles von seinen Untertanen, was er wollte. Diese besaßen kein geschütztes Recht auf Eigentum. Bei den Bürgern bestand daher wenig Anreiz, hart zu arbeiten und sich Wohlstand zu erwirtschaften. Denn kaum konnten sie sich etwas leisten, wurde es ihnen vielleicht am nächsten Tag von den Dienern der Herrscher wieder abgenommen. In der germanischen Tradition war das anders. Jeder Krieger musste seinen eigenen Besitz verwalten und beschützen. Das Recht auf Eigentum hatte sich dort etabliert und deshalb zahlten sich Arbeit und Einfallsreichtum aus. Daraus entwickelten sich Werte. Wer hart arbeitete und gute Ideen hatte, galt als erfolgreicher Mensch. Schon früh gab es in Europa freie Städte, die durch ihre Bürger regiert wurden. Hier schützte das Gesetz erstmals die Kaufleute offiziell vor dem Eingreifen der Herrscher. Jeder durfte handeln und produzieren. Was er damit verdiente, wurde zu seinem Eigentum. Das Recht auf Eigentum galt unabhängig vom sozialen Status. Schaffte es ein entflohener Leibeigener, in eine freie Stadt zu gelangen, war er selbst frei und konnte sein Glück im Handel oder Handwerk versuchen. Obwohl vieles an dieser Entwicklung eher zufällig als geplant passierte, legte das Recht auf Eigentum den Grundstein für neue Werte. Fleiß und Geschick wurden immer wichtiger, während der angeborene Status an Bedeutung verlor. Blink Nummer 3. Im Mittelalter fanden entscheidende technische Erfindungen statt. Wir stellen uns das Mittelalter gerne als finsteres Zeitalter zwischen dem alten Rom und der Renaissance vor. Gefangen zwischen Pest, Hexenverfolgung und starren Herrschaftsstrukturen sei jahrhundertelang nichts geschehen, was zur Erhellung beigetragen hätte. Doch dieses Bild ist falsch. Tatsächlich gelangen den Menschen im Mittelalter einige sehr wichtige Erfindungen. Und diese ermöglichten erst die industrielle Revolution. Die erste einschneidende Neuerung waren Wassermühlen und Getriebe. Durch sie ließ sich aus Wasser Energie gewinnen und damit nicht nur Korn zu Mehl mahlen. Auch Metall konnte man nun bearbeiten, Seile und Papier herstellen und viele andere Produktionsprozesse automatisieren. Die zweite bedeutende Erfindung stellten Uhren dar. Im Frühmittelalter maßen die Menschen die Zeiteinheiten ihres Lebens noch anhand der Glockenschläge der Kirchtürme. Sie bestimmten, wann es Zeit zum Aufstehen, zum Arbeiten und zum Essen war. Das änderte sich mit der Erfindung der mechanischen Uhr. Verstärkt wurden Uhren außen an den Kirchtürmen und Rathäusern angebracht. Dadurch hatten die Menschen die Möglichkeit, sich zu bestimmten Zeiten zu verabreden. Vor allem aber ließ sich die Zusammenarbeit von mehreren Menschen einfacher koordinieren. In anderen Zivilisationen, etwa in China oder im arabischen Raum, gab es ebenfalls relativ zuverlässige Uhren. Allerdings behielten die Mächtigen das Wissen um ihre Herstellung für sich. Dem einfachen Volk war es bis spät in das 16. Jahrhundert hinein verboten, Uhren zu besitzen. Die Herrscher fürchteten, dass sich das Volk gegen sie wenden könnte, wenn es Wissen über die Uhrzeit hätte. Und damit lagen sie nicht ganz falsch, denn eine gemeinsam vereinbarte Uhrzeit macht es tatsächlich einfacher, sich zu organisieren. Diese beiden Erfindungen erscheinen heute vielleicht trivial, doch sie waren von großer Bedeutung. Sie machten Arbeit effizienter und gaben somit den Startschuss für wachsenden Wohlstand. Welche weiteren Faktoren dazu beigetragen haben, erklärt der nächste Blink. Blink Nummer 4. Der Protestantismus förderte das Streben nach Wohlstand. Nicht nur technologische Entwicklungen begünstigten die Entwicklung des industriellen Kapitalismus in Europa und später auch in Amerika. Auch eine neue geistige Strömung trug dazu bei. Der Protestantismus verbreitete nämlich eine völlig neue Arbeitsmoral. Der Soziologe Max Weber erklärt uns diesen Zusammenhang. Protestanten, vor allem Calvinisten, glaubten, dass Menschen mit wirtschaftlichem Erfolg von Gott erwählt seien und nach ihrem Tod ins Paradies kommen. Der Glaube an Himmel und Hölle nahm im Mittelalter eine zentrale Rolle ein und die Menschen taten alles dafür, um einen Platz im Himmelreich zu ergattern. Daher gaben sie sich auch besonders große Mühe, möglichst viel Geld zu verdienen. Auch andere Werte, die heute als typisch deutsch gelten, gewannen erst durch den Protestantismus an Bedeutung. Etwa Fleiß, Pünktlichkeit und Ehrlichkeit. Dieser neue Wertekodex führte dazu, dass sich ein neuer Typ von Handwerkern und Kaufleuten entwickelte. Ehrliche, fromme Arbeiter, die überzeugt waren, es mit Gottes Hilfe zu Wohlstand zu bringen. Und diesen gaben sie an ihre Nachkommen weiter. Mit diesem Set an Werten arbeiteten die Protestanten sich schnell an die Spitze der Gesellschaft hoch. Die führenden Unternehmen aus Handel, Bankwesen und Industrie lagen bald alle in protestantischer Hand. In Westdeutschland und Frankreich galt es als normal, dass der Eigentümer eines Unternehmens Protestant war und alle seine Arbeiter Katholiken. Besonders deutlich können wir diese Erfolgsgeschichte anhand der Schweiz nachvollziehen. Die katholischen Kantone blieben dort landwirtschaftlich orientiert, während die protestantischen Kantone zu Produktionszentren für Uhren, Maschinen und Textilien wurden. Auch in England, dem Mutterland der industriellen Revolution, hatten die Protestanten großen Einfluss. Sie begannen damit, mit unternehmerischem Geschick, Erfindungsreichtum und viel Fleiß an den Anfängen einer neuen Gesellschaft zu arbeiten. Blink Nummer 5. Englands besondere Sozialstruktur ermöglichte die industrielle Revolution. Die industrielle Revolution war eine explosive Kombination aus neuen Maschinen und Lebensweisen. Sie veränderte die Gesellschaft komplett und ließ die Produktion und den Wohlstand des Landes in die Höhe schießen. Doch warum nahm sie ausgerechnet in England ihren Anfang? Im England des 18. Jahrhunderts herrschte das Ideal eines modernen, selbstbewussten Bürgers. Und ein solcher arbeitete nicht nur an seinem persönlichen Erfolg, sondern auch am Erfolg der Nation. In England gab es eine starke nationale Identität, ganz im Gegensatz zu Deutschland etwa, das lange Zeit in kleine Fürstentümer aufgespalten war. Außerdem waren Handel und Produktion in England nur wenigen Einschränkungen und Regeln unterworfen. Überall sonst auf dem Kontinent hatten Kirchen, Gilden, Fürsten und Traditionen ein Wörtchen mitzureden, wenn es darum ging, wer wann was produzieren oder verkaufen durfte. Somit versuchten viele Menschen, die in diesen Ländern benachteiligt wurden, ihr Glück stattdessen in England. Niederländer, Hugenotten und Juden kamen, um dort zu arbeiten und brachten auch ihre Motivation und ihre Ideen mit. Zudem spielte die große Arbeiterschicht eine wichtige Rolle für den Beginn der industriellen Revolution. Die Arbeiter wurden zwar nicht herausragend bezahlt, bekamen aber in den neuen Fabriken genug Lohn, um die Produkte ihrer Arbeit selbst zu erwerben. Dies setzte einen Kreislauf in Gang. Die Fabriken ernteten mehr Profit, neue Fabriken wurden geöffnet, in denen wiederum mehr Menschen Arbeit fanden, die ihrerseits mehr Produkte kaufen konnten. Die neue Massenproduktion war auf diese Arbeiterschicht ausgerichtet und nicht etwa auf die Adligen und Reichen. Statt Luxusgüter stellten die Arbeiter Waren des täglichen Bedarfs her. Vor allem für Hausfrauen explodierte das Angebot. Plötzlich waren erschwingliche Stoffe, Knöpfe, Kämme und andere Haushaltswaren erhältlich. Davon konnten die Menschen in anderen Teilen der Welt nur träumen. Blink Nummer 6. In Indien verhinderten Traditionen und Religion die Entstehung von Fabriken. In England standen die Zeichen gut und die industrielle Revolution krempelte das Land innerhalb weniger Jahrzehnte komplett um. Aber warum fand sie nicht gleichzeitig in mehreren Ländern statt? Indien bietet sich als Beispiel an, denn das Land beheimatete im 17. und 18. Jahrhundert die größte Baumwollproduktion der Welt. Die nötigen Ressourcen waren vorhanden. Doch Traditionen und Religionen erstickten den Fortschritt im Keim. Zunächst einmal gab es in Indien eine sehr große und arme Bevölkerung. So war die Herstellung von Gütern, die viel Arbeitsaufwand erforderten, trotzdem extrem billig. Der Preis für 100 Näherinnen aus der Kaste der Unberührbaren schlug den einer neuen Maschine um Längen. Außerdem beteiligten sich die Händler dort, anders als in Europa, traditionell nicht an der Produktion. Sie kümmerten sich ausschließlich um die finanzielle Seite und ließen die Weber und Näherinnen die Handarbeit erledigen. Daher hatten sie auch kein Interesse daran, diese Arbeit angenehmer oder effizienter zu gestalten. Eine Rolle für die Unbeweglichkeit der indischen Gesellschaft spielte zudem die Religion. Im Hinduismus glauben die Menschen an Wiedergeburt. Ein hartes Leben gilt als Strafe für Fehler im vergangenen Leben, und nur wer diese Strafe folgsam erträgt, hat eine Chance auf ein besseres Leben nach seinem Tod. Daher verhalten sich gläubige Hinduisten schicksalsergeben und versuchen nicht, ihre Situation zu ändern. Die Arbeiter gingen schlicht davon aus, dass harte Arbeit ihr Los sei und beschwerten sich nicht. Schließlich gab es in Indien noch einen Umstand, der den Fortschritt erschwerte. Die Inder mochten kein Eisen. Ihr Handwerk beruhte auf Holz, Ton und Seilen. Schrauben waren unbekannt und auch Nägel betrachtete man mit Argwohn. Ohne Metall ist es schwierig, Arbeit präzise zu mechanisieren. Und so fehlten selbst die kleinsten Teile, die gebraucht werden, um Maschinen und Fabriken zu errichten. Viele verschiedene Faktoren spielten eine Rolle dabei, in welchen Ländern die Industrialisierung Fuß fassen konnte und in welchen nicht. Und damit wurde auch der Grundstein dafür gelegt, welche Länder heute reich sind. Außerdem entscheidet darüber das vorhandene Wissen einer Nation. Blink Nummer 7. Wissen ist die wichtigste Ressource für den Wohlstand einer Nation. Indien produzierte Baumwolle in rauen Mengen, während England fast alle Rohstoffe für seine industrielle Produktion importieren musste. Dennoch verbuchte England den größeren Erfolg. Das lag zum einen an den gesellschaftlichen Voraussetzungen, die wir bereits kennengelernt haben. Zum anderen besaß England trotz aller Importgüter eine Ressource im Überfluss – Wissen. Um Wissen zu erlangen, müssen wir Zeit und Arbeit investieren. Deutlich wird das am Beispiel von Stahl. Tiefgussstahl ist für die industrielle Produktion aufgrund seiner besonderen Härte sehr erstrebenswert. Lange Zeit experimentierten die Briten damit und um 1740 fanden sie schließlich heraus, wie sich das Material in großem Maße herstellen ließ. Infolge dieser Entdeckung gelang England die Produktion von besseren Gewehren, Messern und Werkzeugen. Auch andere Länder wollten diese neue Technik für sich nutzen und versuchten sie zu kopieren. Ohne Erfolg. Tatsächlich brauchte es einen ausgewanderten Briten, der den Franzosen im Jahr 1820 zeigte, wie man Tiefgussstahl herstellt. Es spart Zeit und Geld, das Wissen von anderen zu übernehmen und deren Technologie zu kopieren. Daher können auch Länder, die in der Entwicklung hinterher sind, schnell aufholen, wenn sie sich die neuesten Technologien von anderen Ländern abschauen. Sie sparen die Zeit für Experimente und Fehlschläge ein und können gleich mit dem neuesten Stand der Technik starten. Die Tigerstaaten in Asien zeigen am besten, wie sich das erfolgreich umsetzen lässt. Daher sind Ingenieure und Techniker bis heute begehrte Arbeitskräfte und erhalten in allen Ländern leicht ein Aufenthaltsrecht. Die Nationen hoffen, mit ihnen im internationalen Wettbewerb besser abzuschneiden. Blink Nummer 8. Talent, Unternehmergeist und Forschung ergeben den Schlüssel zu einer erfolgreichen Industrie. Besitzt ein Land das nötige Wissen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, macht sich das immer bezahlt. Früher oder später werden die anderen Länder jedoch nachziehen und der Wettbewerbsvorteil verschwindet. Spätestens dann ist es an der Zeit, etwas Neues, Innovatives auszuprobieren, wenn einem etwas einfällt. Denn ohne Forschung und Entwicklung bleiben Unternehmen irgendwann auf der Strecke. Gut zu sehen ist das am Beispiel der Farbenindustrie. 1858 entwickelte der Brite William Perkin eine Methode, um Färbemittel chemisch herzustellen. England stieg damit schnell zum Weltmarktführer für Farben auf. Schließlich war das nötige Rohmaterial, Teer, massenhaft vorhanden und mit seiner riesigen Textilindustrie hatte England auch genügend Nachfrage nach den neuen Farben. Doch innerhalb von 20 Jahren wurde das Land in der Farbproduktion von Deutschland überholt. Und bereits im Jahr 1900 kamen 90% der Farbstoffe weltweit aus Deutschland. Wie konnte das passieren? England hatte einfach nicht genügend Top-Chemiker, die Produkte weiterentwickelten. Es bestanden auch keinerlei Kooperationen mit Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen, die Innovationen ermöglicht hätten. In Deutschland hingegen hielten Firmen wie BASF, Aqua oder Bayer enge Beziehungen zu den Hochschulen und bemühten sich, die weltbesten Wissenschaftler für sich zu gewinnen. Innerhalb von 17 Jahren registrierten sie somit 152 Patente allein für die synthetische Herstellung von Indigo, wodurch sich der Preis dieses Stoffes mehr als halbierte. Selbst als Deutschland 1918 nach seiner Niederlage im Ersten Weltkrieg all diese Patente abgeben musste, holten die anderen Länder in der Farbindustrie nicht auf. England und die USA mussten erst deutsche Chemiker einstellen, um überhaupt zu verstehen, wie die Techniken aus den Patenten funktionierten. Wissen ist von großer Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg eines Landes. Wenn man langfristig erfolgreich sein will, müssen Forschung und Entwicklung permanent vorangetrieben werden. Blink Nummer 9. Innovationen haben eine kurze Halbwertszeit. Um international wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Firmen Forschung betreiben und innovative Produkte und Techniken fördern. Doch selbst auf diesen Lorbeeren dürfen sie sich nicht ausruhen. Auch Innovationen sind nämlich manchmal schnell wieder veraltet. So züchtete 1822 ein Franzose eine neue Art von Baumwolle, die in Ägypten hervorragend gedieh. Baumwolle war zu dieser Zeit ein gefragtes Produkt und Ägypten lieferte mit der neuen Pflanze die beste Rohbaumwolle der Welt. Schon 1845 exportierte Ägypten über 15 Millionen Kilo der neuen Baumwolle und die Erlöse wurden in das Bildungssystem und in die Verbesserung der industriellen Anlagen gesteckt. Für etwa 100 Jahre florierte das Geschäft. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten andere Länder bessere Mühlen, mit denen sich auch Baumwolle von schlechterer Qualität zu guten Stoffen verarbeiten ließ. Ägypten verpasste die Gelegenheit, auf diesen Zug aufzuspringen. Das Land hatte bisher lediglich Rohbaumwolle verkauft. Dann begannen die Preise zu sinken, weil nun auch schlechte Qualität gefragt war. Und so beschloss Ägypten, die Baumwolle jetzt selbst zu verarbeiten. Die Produzenten kauften aber keine der neuen Mühlen, sondern die alten, die nun natürlich günstiger waren. Die Stoffe, die sie damit herstellen konnten, wiesen aber nur mittelmäßige Qualität auf und schon bald waren sie international nicht mehr konkurrenzfähig. Daher wurden sie im eigenen Land zu Spottpreisen verkauft. Ägypten hatte also keine Rohbaumwolle mehr, die es exportieren konnte. Und auch die verarbeiteten Stoffe brachten kaum Geld ein. Innerhalb weniger Jahre brach trotz eigentlich perfekter Ausgangsbedingungen die gesamte Industrie zusammen. Wer den wirtschaftlichen Anschluss nicht verlieren will, muss also immer am Ball bleiben. Denn manchmal ist die Gelegenheit, eine neue Innovation zu übernehmen, sehr schnell wieder verstrichen. Auch Kreativität spielt eine wichtige Rolle. Blink Nummer 10. Wer schlau ist, kann auch aus schlechten Voraussetzungen eine Erfolgsstory machen. Japan startete relativ spät in die Industrialisierung und brachte als Inselstaat auch nicht die besten Bedingungen mit. Eine verhältnismäßig kleine Zielgruppe von Konsumenten und nur wenige natürliche Ressourcen. Doch die Japaner gingen diese beiden Probleme so kreativ an, dass sie sie nicht nur lösten, sondern zu einer Stärke machten. So benötigt die Automobilindustrie für großflächige Produktion und Erfolg einen enormen Kreis von Abnehmern. Dieser existierte, anders als in den USA, in Japan nicht. Doch die japanischen Automobilhersteller machten es einfach anders als die bisher führenden Amerikaner. Statt große Serien desselben Modells herzustellen, setzten sie auf Individualisierung und schnelle Zyklen. Dadurch entstand bei den Japanern das Bedürfnis und die Möglichkeit, sich öfter ein neues Auto zu kaufen. Außerdem sind die Strecken in Japan kürzer als in den USA und die meisten Menschen wohnen in Städten mit wenig Platz. Daher erfreuen sich die günstigeren Kleinwagen großer Beliebtheit. Und wer weniger Geld für ein kleines anstatt für ein großes ausgibt, kann sich öfter ein neues kaufen. Im Jahr 1950, als die meisten Industrieanlagen vom Krieg zerstört waren, produzierte Japan 32.000 Autos. 30 Jahre später hatte Japan alle anderen Länder überholt und exportierte über 6 Millionen Autos pro Jahr. Dabei halfen nicht nur schnelle Entwicklungszyklen, sondern auch ein anderes System. Dieses hatten sie aufgrund der Ressourcenknappheit erfunden, die Just-in-Time-Produktion. Dabei geht es darum, keine Lagerhaltung zu betreiben, sondern jedes Teil immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung zu haben. Das ist effizient, schnell und spart vor allem Platz, der in Japan ohnehin sehr knapp und teuer ist. Zusammen mit der starken Arbeitsmoral und den hervorragenden Forschungseinrichtungen und Universitäten sorgt dieses System dafür, dass Japan seit vielen Jahren zu den reichsten Nationen dieser Welt zählt. Das waren die Blinks zu Wohlstand und Armut der Nationen von David S. Landes. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass die industrielle Revolution ihren Anfang in England nahm, da dort die richtigen kulturellen und gesellschaftlichen Voraussetzungen gegeben waren. Auch heute muss ein Land über den richtigen Mix aus Wissen, Unternehmergeist und Innovationen verfügen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Außerdem wichtig, permanent am Fortschritt arbeiten und sich nicht auf erreichten Leistungen ausruhen.